Die Frage, ja, aber wie weit geht das? Wie weit gedeiht das? Wann kommt das zu einem Ende? Ist so nicht zu beantworten, außer darin, wenn so viel von diesem Wert kaputt gegangen ist und mit staatlicher Modifikation, man weiß ja nicht, was alles noch draus wird, dass dann auf irgendeiner Basis Geschäfte wieder losgehen. Das heißt aber, dass da noch alle möglichen Banken bankrott gehen können, dass Staatsbankrotte ja nicht aus der Welt sind. Wie gesagt, da konkurrieren ja Staaten drum, da will ich dann noch was dazu sagen. Es bleibt einfach zunächst gerade die Verlaufsform dieses Widerspruchs, dass mit staatlichem Geld eine Entwertungskonkurrenz laufend in die hinein staatliches Geld, staatliche Garantien, Staatskredit reinfließt und zum Material dafür wird und der vom Staat intendierte Zweck, die Konkurrenz positiv wieder in Gang zu setzen, gegenwärtig nicht unterwegs ist. Die Staaten aber darüber nicht kritisch gegenüber ihrem Finanzkapital werden, sondern radikaler in Sachen Hilfsmaßnahmen. In Sachen, dann braucht es noch mehr, dann braucht es eine Zinspolitik, die geht jetzt gegen Null, dann ist sie gegen Null, dann heißt, mehr kann der Staat dort nicht machen. Aber Konjunkturprogramme kann er machen, die eben auf diese Art und Weise einen Markt und Geschäfte in Gang halten sollen, aus denen dann auch wieder ein lohnender Bedarf nach Kredit, also Angebote an Bankgeschäfte erwachsen sollen.
Kannst du nochmal auch einen Vergleich zur New Economy Blase ziehen? Damals gab es auch eine gewisse Phase von Entwertung. Dann hat die amerikanische Staat massenweise Geld reingepumpt. Und Steinmeier sagte, glaube ich, gerade auch, wir pumpen so viel Geld rein, das ist die Ausgangsbasis für eine neue Krisensituation. Aber was ich jetzt raushöre, ist im Prinzip, dass das Geld, was der Staat reinsteckt, für die Liquidität genutzt wird, um alte oder nun billige Papiere aufzukaufen.
Ja, Vergleich. Also erstens damals.
Die neue Ökonomie ist ja im Prinzip diese Hypothekenkrise finanziert worden.
Ja, und die jetzt, also viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen, jetzt die hat sich zur generellen Krise eben nicht einer bestimmten Abteilung finanzkapitalistischer Spekulation, wo sie damals gesagt haben, naja, das sind diese Ertragserwartungen aus dieser Sphäre, wo Aktien hochspekuliert worden sind, wo noch gar kein Geschäft überhaupt unterwegs war. Ja, da ist dieser Sektor zusammengebrochen, übrigens auch mit Gefährdung und Auswirkungen auf alle anderen. Aber jetzt es hat vielleicht irgendwo angefangen, aber gediehen ist es zu einer generellen Finanzkrise des internationalen Finanzkapitals, der globalen Finanzmärkte. Also auch zu einer Gefährdung eben all der nationalen Gelder, die überhaupt über Wachstum dieser Finanzmärkte als beglaubigt und ökonomisch ins Recht gesetzt werden. Ich will dann schon noch was sagen zu dem Widerspruch, den der Staat sich hier leistet, aber das berührt jetzt nicht diese Frage, die ich so verstehe und eigentlich zurückweisen will, ja, wo führt das hin? Ich will sagen, wo hat es hingeführt? Das ist was anderes als und wie geht das weiter? Jetzt geht es erstmal so.
Ich will noch was fragen zu der Intention, die du vorher gesagt hast, von dem staatlichen.
Bisschen lauter, wir hören nicht.
Du hast zu der Intention gesagt, der Staat will die Banken zahlungsfähig erhalten, trotz bzw. bei stattfindender Entwertung der ganzen Finanztitel, damit nicht der gesamte Geldverkehr in der Nation zusammenbricht. Dann muss man
das,
aber...
Das wollte ich nicht als Intention, sondern das wollte ich als, das ist bestenfalls das, was Sie aktuell machen,
aber,
sagen.
Dann muss man doch, okay, aber dann muss man doch noch dazu sagen, dass der Staat doch gerade die Rechnungsweise bekräftigt mit seinen Rechnungsmaßnahmen, der gemäß der Zahlungsverkehr in der Gesellschaft eine abhängige Variable ist, davon, ob das Geschäft der Banken gelingt oder nicht.
Deswegen denkt er auch, er muss die, das ganze Finanzgetriebe, die Spekulation wieder in Gang setzen. Weil sich auf den Standpunkt stellen, na lassen wir das alles kaputt gehen und sorgen bloß dafür, dass wenigstens noch gezahlt wird. Ja, das wäre ja noch rationell. Nein, der steht auf dem Standpunkt, ohne Finanzgeschäft finden keine Zahlungen statt. Also muss das Spekulation wieder in Gang kommen. Das ist seine Intention. Das ist auch deswegen, liefert er es ja deren Gang aus. Ich wollte sagen, deren Gang geht aber anders als diese staatliche Intention. Die wickeln ab, was er also damit bestenfalls macht aktuell, ist eben überhaupt Banken zahlungsfähig erhalten. Also damit den gesellschaftlichen Zahlungsverkehr aufrechterhalten. Der Steinbrück wird uns schief ansehen, wenn wir ihm sagen, das ist bestenfalls das, was du machst. Der wird sagen, er will was völlig anderes. Der sagt ja außerdem noch, aber da kommen wir ja noch drauf, außerdem will er die Finanzmacht Amerikas brechen. Das ist auch so ein, also da merkst du Intention, Rechnungs- und staatliches, was lernt man aus der Krise, wie geht man mit ihr um? Also da wollte ich gerade sagen, das, was sie bestenfalls machen aktuell, und das ist eben deswegen für einen Staat immer zu einem Auftrag zu neuem Radikalismus, weil es ja den Staat gerade nicht zufriedenstellt. Also eigentlich bei den beiden staatlichen Abteilungen eben dieser riesige staatliche Rettungsschirm für die Banken, unter den sie sich stellen sollen und immer nur widerwillig stellen, eben wenn es von ihren Bilanzen her, von ihren Konkurrenzberechnungen aus gar nicht mehr anders geht. Und auf der anderen Seite das staatliche Konjunkturförderungsprogramm, das seiner staatlichen Intention nach auch wieder lohnende Geschäfte in Gang bringen soll und damit dem Finanzsektor auch wieder aufhelfen soll. Dabei geht eben der Unterschied zwischen beiden Abteilungen und wie der Staat sie betrachtet, nicht verloren. Weil im einen Fall beim Finanzsektor und den 100 Milliarden Bürgschaften und so, da geht es darum, die nationale Kreditwirtschaft selber als Basis seiner Ökonomie zu retten und wieder in Gang zu setzen. Und im anderen Fall geht es eben darum, das Geschäft von Produktion und Handel, die zur nationalen Bilanz beitragen, also deren Einbruch abzumildern. Und nach beiden Seiten hin geht es so dann natürlich um das nationale Geld eben als Ausweis gelungener kapitalistischer Akkumulation und um die Quellen von dessen Vermehrung, die sich eben der Staat da in den Blick nimmt. Und für dieses Rettungsprogramm leisten sich die Staaten eben in Form ihrer exorbitanten Schuldenvermehrung durchaus einen Widerspruch, eben den Widerspruch jeder Krisenkonjunkturpolitik, jetzt aber sehr exorbitant, nämlich, dass sie sich bei ausbleibendem Geschäft, bei drohendem Einbruch und Zusammenbruch vermehrt verschulden, um darüber und das wieder in Gang kommen der Geschäfte ihre Verschuldungsfähigkeit, also die Macht ihres Nationalkredits wieder zu stärken. Dafür riskieren sie sie dann auch. Und sie, die wissen natürlich um diesen Widerspruch und behandeln ihn als leider notwendiges, als unvermeidliches geldpolitisches nationales Risiko. Und in zweiter Linie und deswegen dann als entschiedenen, gar nicht ernst genug zu nehmenden Auftrag. Nämlich als Auftrag zu erfolgreicher nationaler Durchsetzung in der Staatenkonkurrenz, in der ökonomischen Konkurrenz der Kapitalstandorte. Also das ist das letzte Kapitel, nämlich die Krise als Fall der Konkurrenz der Nationen. Also wisst ihr ja, vor ein paar Monaten hat es noch diesen tröstlichen Gemeinspruch in der Öffentlichkeit gegeben, es kann alles gar nicht so schlimm werden, weil aus 1929 haben alle gelernt. Das passiert nicht nochmal in der heutigen globalisierten Welt, dass in der Krise jeder Staat für sich und alle gegeneinander wirtschaften und damit überhaupt erst die Krise erst so richtig heraufbeschwören. Von wegen. Also auch diesmal und ist die Krise kein Gemeinschaftsanliegen, stiftet einfach keine brauchbare, haltbare oder überhaupt Gemeinschaftlichkeit unter den Nationen, sondern ist auch und gerade vom Standpunkt der Staaten aus eine riesige Konkurrenzaffäre. Staaten bequemen sich einfach nicht zu dem Standpunkt, naja, dann haben eben alle überakkumuliert. Sondern die stehen auf dem Standpunkt, den jedes einzelne Kapital für sich in seiner Konkurrenz vertritt, den haben Staaten gegeneinander, wir verdienen national zu wenig. Eben die Weltmarkterträge und die Weltmarktrechnungen rechnen sich eben nicht zusammen. Der Welthandel ist von Haus aus ein Kampf um nationale Erträge. Also rechnen Staaten auch in der Krise vom Standpunkt einer unzufriedenstellenden nationalen Bilanz. Und wie sollte das ausgerechnet auch dann anders sein, wo es überhaupt gleich unmittelbar ums ökonomisch Höchste der Nationen selbst geht, nämlich um die nationale Geldbilanz und um die Agenturen, die für sie zuständig sind, also um die unmittelbar eben, um die ökonomische Macht der Nationen, die sich in ihrem Geld und ihrer Geldbilanz niederschlägt und da vorliegt. Also der Widerspruch der Geldpolitik in der Krise, des staatlichen Umgangs mit seiner Geldhoheit, dass er, um das Finanzvermögen zu retten, wieder das Finanzgeschäft in Gang zu bringen, alle ihren Nationalkredit strapazieren, das macht sie überhaupt nicht kooperationswilliger, sondern erst recht anspruchsvoll gegeneinander. So gesehen sind alle Krisen Vermeidungs Maßnahmen der Staaten, die sie da mit Milliarden in die Welt setzen. Nämlich eine einzige Herausforderung, weil sich da die Staaten mit ihrem Rettungsprogramm einer neuerlichen Prüfung aussetzen. Eben wer sich diese enorme Staatsverschuldung wegen der Krise leisten kann, also wessen Geldmacht dann zählt, wem wird das am ehesten zugetraut, sich in dieser Krisenkonkurrenz mit seinem Nationalkredit zu behaupten und vorläufig und solange sie die Freiheit der internationalen Finanzmärkte eben laufen, diese Prüfung der Nationalkredite anzustellen, nicht außer Kraft setzen, ist und bleibt es eben dabei, dass hier Staaten mit ihren Rettungsprogrammen zugleich, um die Demonstration und Bewährung dieser nationalen Geldmacht in der Krise ringen und sich dieser Prüfung aussetzen. Also da sortieren sich dann die Staaten. Auch nach der ihnen eben jetzt unter Krisenbedingungen zugetrauten ökonomischen und politischen Potenz. Wo ist von der Krise ein anerkanntes Weltgeld betroffen? Und das heißt dann nicht, naja, das ist dann extra geschädigt, sondern das steht dann auch dem jeweiligen Staat, aber auch für seine Rettungsmaßnahmen zu Gebote. Dahinter steht dann im Zweifelsfall auch die entsprechende Macht der jeweiligen Nation. Also kämpfen jetzt mit ihren Rettungsmaßnahmen auch die entscheidenden Nationen um ihren Status als Weltgeldnationen und andere wiederum darum, ist ja auch unterwegs, überhaupt den Staatsbankrott zu vermeiden. Es ist schon komisch, weil einerseits angesichts der internationalisierten Finanzmärkte betreffen und bedienen ja alle nationalen Rettungsmaßnahmen auch den Bedarf der jeweils anderen Länder, weil eben Schulden zwischen den Banken weltweit existieren und abgewickelt werden. Das wisst ihr, mit Lehman Brothers brechen und so weiter, brechen eben die Geschäfte ehrlicher deutscher Landesbanken und Mittelstandssparkassen massenhaft zusammen. Und umgekehrt, die Rettung anderer Banken bewahrt natürlich auch deutsches Finanzvermögen vor der Entwertung. Das stellt aber die zuständigen politischen Agenturen keineswegs zufrieden oder stimmt sie deswegen gemeinschaftsdenkerisch. Es ist eigentlich umgekehrt, die Abhängigkeit eben der Finanzgeschäfte, die internationale Verflechtung, dass alle Schulden und Gläubiger nicht bloß in einer Nation, sondern zwischen den Nationen sind, macht sie eigentlich anspruchsvoll. Und das ist auch klar, weil andererseits alle Maßnahmen sich nationalen Berechnungen gegen andere vergleichen. Ich erinnere nur an diesen kleinen Skandal, über den sich die Öffentlichkeit und die Politik gar nicht beruhigt hat, dass die Bayerische Landesbank noch 300 Millionen, angesichts der heutigen Größenordnung lächerliche 300 Millionen an Lehman Brothers überwiesen hat, wo die zwei Tage oder einen Tag später bankrott gegangen sind. Das hätte nicht passieren dürfen. Deutsches Geld in eine verlierende amerikanische Bank noch zu überweisen, das war ein Fauxpas. Oder die andere Seite, der mit den Rettungsmaßnahmen, mit den Rettungsschirmen eingerissene Streit darum, ob und wie weit Einlagen, Garantien auch für ausländische Einleger gelten, welche Anrechte auswärtige Banken auf die Rettungsfonds anderswo haben, wo sie engagiert sind. Umgekehrt.
Eine Korrektur, das war nicht die Bayerische Landesbank,
sondern
war
die KfW. Ach, die war es, die KfW, ja noch schlimmer. Ja, noch schlimmer eben, es war ja die KfW, genau. Gleich die unter Staatsregie agierende Oberbank des Staats. Also auf der anderen Seite konkurrieren Staaten mit ihren Garantien eben um ihren Finanzplatz zu retten. Also um den Abzug von Finanzkapital von ihren Banken zu verhindern und umgekehrt welches anzuziehen. Also da ist Island, wisst ihr, traktiert worden von Großbritannien wegen dessen Anlegern und überhaupt auch bei uns ist das ganze Verlieren dieser isländischen Banken und dass der Staat eine Garantie ausgesprochen hat, die selber nie einlösen kann, gleich vom Standpunkt behandelt worden, was ist mit unseren Einlegern. Und Irland hat mit seiner als erstem Land ausgesprochenen Generalgarantie, eigentlich andere Finanzplätze, die Hüter anderer Finanzplätze in Aufruhr versetzt, weil die befürchtet haben, dass sie geschädigt werden, weil sich glatt Finanzkapital nach Irland hin bewegt und anderswo abgezogen wird. Und daher haben sie erstens Irland heftig kritisiert und zweitens alle beschlossen, dann müssen wir noch viel weiterreichende Garantien aussprechen. Und auch was die zweite Abteilung der Rettungsmaßnahmen angeht, nämlich das Bemühen, den Einbruch der allgemeinen Konjunktur, also des Geschäftswesens, zu bremsen, ist der Konkurrenzstandpunkt der politisch Verantwortlichen überhaupt mit Händen zu greifen. Also die politischen Standortverwalter führen und fördern aktuell einen Kampf um Marktanteile auf dem kontrahierenden Markt und gehen dabei erklärtermaßen davon aus, dass das heißt, anderen Geschäfte streitig zu machen. Alle Regierungen verlegen sich auf die Mobilisierung des nationalen Kapitalstandorts, also des Standorts, dessen Bedingungen eben der Staat kommandiert, um jetzt vom einbrechenden Weltgeschäft möglichst viel auf sich zu ziehen und behandeln das internationalisierte Kapital ziemlich entschieden als nationale Ertragsquelle. Also betrachten also auch die Durchsetzung und die Rettung ihrer Multis als nationale Staatsangelegenheit. Das aktuelle Beispiel ist ja klar, wer erhält seine nationale Autoindustrie am besten, wer setzt sich da durch, wo sowieso die seit Jahren eine Verdrängungskonkurrenz führen und jetzt eben über die allgemeine Krise diese Konkurrenz ziemlich katastrophal auszufallen droht. Nach der Seite hin sind die nationalen Konjunkturförderungsprogramme also nichts anderes als politische Konkurrenzanstrengungen, um Geschäft auf dem heimischen Standort statt anderswo stattfinden zu lassen. Also die nationale Wirtschaftspolitik, die macht sich deshalb auch stark dafür, den nationalen Markt für eigenes Kapital zu reservieren, um mit dem Einsatz der staatlichen Kreditmacht soll dessen Geschäft protegiert werden. Das schließt dann deswegen auch protektionistische Übergänge bei der Vergabe von Aufträgen, bei der Kreditierung, bei der Staatsaufsicht und so weiter ein, bis hin zu regelrechten Staatsbeteiligungen, mit denen dann nationale Unternehmen, eben die damit ausdrücklich zu den Vorreitern der nationalen Standortkonkurrenz erklärt werden, damit erfolgreich vorangebracht werden sollen. Ich will dann nur anknüpfend ans letzte Mal auch wenigstens noch den Hinweis machen, dass das nicht ganz verloren geht, dass für diese Standortrechnungen dafür, dass die lohnend ausfallen, auch das Arbeitsvolk eingesetzt und mobilisiert wird. Das habe ich ja das letzte Mal ausgeführt, wie eigentlich das Kapital mit allen Methoden seines Aufschwungs auch in der Krise ordentlich wirtschaftet. Das, was es in den letzten 20 Jahren an Lohn- und Leistungsbedingungen, an flexiblen Arbeitseinsatzumständen sich rausgewirtschaftet und durchgesetzt hat, von Leiharbeit bis zu Zeitkonten und so weiter, als Hebel der Krisenabwicklung, des Wiederlohnendmachens, des Arbeitseinsatzes, auch der Ersparung an nicht lohnendem Arbeitseinsatz einsetzt, das habe ich ja beim letzten Mal erklärt. Die Politik hat dafür ja das ganze Instrumentarium an Kapitalfreiheiten, an Arbeitsbestimmungen, an sozialstaatlichen Lohnsenkungsfortschritten und Billiglohnregelungen bereitgestellt, damit eben Kapitalisten den Arbeitseinsatz für ihre Konkurrenz flexibel und kostengünstig kommandieren können. Das alles kommt jetzt staatlich gebilligt zum Einsatz und soll es auch. Das, was davon übrigens und wie dieser Wille zu Protokoll gegeben wird, das ist ganz banal, die kündigen einfach 4 Millionen Arbeitslose demnächst wieder an und damit das Generalargument Kapital in Not, also alle sozialstaatlichen eben Errungenschaften in diesem Sinne, so alles, was da von Hartz IV bis sonst wie staatlich gefördert in die Welt gekommen ist, ist jetzt in der Krise erst recht Selbstverständlichkeit und staatliches Programm.